Wir haben ein großes Anliegen. Wir wollen Gemeinde nach dem Herzen Gottes sein. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt ja fortlaufend mit der Frage, wie sieht denn biblische Gemeinde aus? Wir wollen uns ja nicht, ganz bewusst nicht nach Zahlen und Leistung bemessen und beurteilen, sondern nach dem, was möchte Gott. Hier an der Wand stehen die verschiedenen Sätze. Ich glaube, es sind 2, 4, 6, 8, 9 Sätze. Wie sieht denn biblische Gemeinde aus? Wir sind beim dritten Satz heute, die letzte Einheit. Und der Satz heißt, wir können auch da vorne lesen, eine Gemeinde muss sich selbst unter eine von Gott eingesetzte Führerschaft oder Leitung, wie immer das heißt, stellen. Wir haben das erste Mal gelernt, eine Gemeinde braucht Ordnungen, weil Gott nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens ist. Eine Gemeinde braucht eine Leitung. Das haben wir letztes Mal besprochen. Und heute kommt jetzt die Gretchenfrage von Gott eingesetzte Leiterschaft. Ich muss sagen, von allen Punkten, die wir hier an der Wand haben, das war der Punkt, wo bei mir die meisten Alarmlichter angegangen sind, nicht nur bei mir. Da habe ich eine ganze Reihe von roten Alarmlichtern mit dem von Gott eingesetzt. Also ich denke, das ist richtig und wichtig, aber also von Gottes Gnaden, gell, das haben wir viel zu viele gehabt bei uns. Das ist das erste rote Alarmlicht. Führer nach der Vorsehung. Ich spreche das Wort des Herrn. Da gehen große Gefahren mit einher. Und je besser ein Leiter ist, umso größer sind die Gefahren auch. Ja? Umso größer ist auch oder kann auch die Gefahr von Machtmissbrauch sein. Wer gut ist, der kann irgendwann mal abrutschen in Machtmissbrauch, ohne dass es will, nur zum Guten der Gemeinde. Das ist das erste rote Alarmlicht. Wie begegnen wir dieser Gefahr? Verrate ich am Ende von der Predigt. Ja. Das zweite Alarmlicht, das sehe ich bei Kirchenformen, bei denen von oben nach unten regiert wird. Wir hatten das letztes Mal, das sind episkopale Kirchen, ja, wo ein Bischof oder einer jedenfalls oben nach unten regiert. Da geht es nämlich wie in der Politik, das ist die Gefahr, die ich sehe, da setzen sich Seilschaften durch, da werden Kumpane reingewählt. Der Vatikan zum Beispiel bestimmt den neuen Papst, nicht das Kirchenvolk. Leute von Gottes Gnaden bestimmen dann halt immer wieder, wer die neuen Leute von Gottes Gnaden sind. Und wo ist der Gott? Ja, das ist eine schwierige Sache. Das stinkt meiner Meinung nach gewaltig. Das ist eine Gefahr. Das dritte Alarmlicht, das muss bei uns als Baptisten blinken. Wir sind ja eine Gemeindeform, wo von unten geleitet wird, nicht von oben. Wir sind eine sogenannte kongregationalistische Gemeindeform. Wir haben das allgemeine Priestertum, also nicht ein Priester oben und lauter Gläubige unten, sondern wir sind alle Priester. Jetzt gibt's viele Gemeinden, auch bei den Baptisten, die verwechseln allgemeines Priestertum mit Demokratie. Wir sind nicht demokratisch, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Demokratie ist politisch gesehen zwar die am wenigsten schlechte Regierungsform. Es gibt bloß schlechte Regierungsformen. Demokratie ist noch die, wo man sagt, ja, okay. Aber wir müssen bedenken, was das Wort auch bedeutet, gell? Demokratie, Demo, das Volk, Kratie, die Herrschaft, das ist die Volksherrschaft. Das Volk herrscht und das ist keine biblische Herrschaftsform. Kommt auch nicht aus dem Alten oder Neuen Testament, sondern aus dem Griechentum. Das Ideal der Herrschaftsform in der Bibel ist ein anderes. Nämlich wir haben das ja gehabt, Gott ist der König und in der Gemeinde, da ist einer euer Meister, einer euer Lehrer, Führer, einer euer Vater, das haben wir letztes Mal besprochen. Und dieser eine König, sag ich mal so, vom Volk Gottes, der leitet durch seine Propheten. Ja, Samuel. Und dann sagt das Volk, aber wir wollen einen König. Samuel, das Volk sagt, wir wollen einen König. Bei Samuel gehen alle Alarmglocken an, alle rote Lichter leuchten. Da sitzt dir ja Gott ab. Ja, trotzdem. Also, wenn wir demokratisch abstimmen in der Gemeinde, hat es auch sein Recht. Also welche Farbe die Sitzkissen haben, das können wir richtig demokratisch abstimmen. Aber wenn wir demokratisch abstimmen, wer unsere Leiter sein sollen, dann klappt das auch in der Regel sehr schnell und geschmeidig. Man kann dann einen Prozess anstoßen und Respekt an alle, die schon Wahlleiter waren hier. Das ist eine große Aufgabe. Das läuft gut durch. Aber wir dürfen nicht vergessen, gerade in der Gemeinde geht die Macht nicht vom Volk aus. Wir sind nicht demokratisch und Gott ist es auch nicht. Die Macht geht in der Gemeinde ausdrücklich von dem aus, dem Haupt der Gemeinde, und er hat von sich gesagt, alle Macht ist mir gegeben. Das sind die roten Lichter. 3 Stück. Wie soll's denn richtig sein? Wie geht's denn jetzt richtig? Wir brauchen eine Leitung, aber wie kriegen wir die? Ich will einen Text rausgreifen. Da könnten wir jetzt eine ganze Bibelwoche machen zu dem Thema. Einen Text will ich rausgreifen. Ich halte ihn für maßgeblich. Apostelgeschichte. Ihr könnt schon mal die Bibeln zur Hand nehmen. Ich sage die Stelle dann auch gleich. Wir finden diesen Text am Übergang von der ersten in die zweite Generation. Gell, die erste Generation Apostel, da war das ganz klar, die hat Jesus eingesetzt. Die haben den gesehen und er hat denen wahrscheinlich die Hände aufgelegt. Da war kein Zweifel, das waren Augenzeugen. Schon bei Paulus, ja, ist das eine andere Sache. Der hat Jesus mit den Augen nicht gesehen. Der muss nachher sehr betonen, ja, aber ich auch. Ich habe Jesus im Himmel gesehen und so, ne. Aber da ist schon etwas anders. Bei seinem Mitmissionar Barnabas, da ist es ganz anders. Und ab der zweiten Generation von Christen, da steht Jesus eben nicht mehr sichtbar da und setzt die Leute ein. Das hätte ich gern, ganz ehrlich. Der ist euer Leiter. Das wäre schön, genau. Und jetzt der Text, der uns hilft, eben von der Schnittstelle zur ersten, zur zweiten Generation ist das ein Text, Apostelgeschichte 13, 1-3. Ein sehr kurzer Text, der es in sich hat. Apostelgeschichte 13, das ist ein Fehler, natürlich ein Tippfehler, das heißt 13, 1-3. Apostelgeschichte 13, 1-3, es waren aber in Antiochia, in der Gemeinde, Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, jetzt kriege ich die Gänsehaut, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Saulus und Barnabas wurden direkt von Gott als Gesandte ausgesondert. Und von der Gemeinde ausgesandt. Das griechische Wort ist Aposteln, also einen Apostel machen. Ein Apostel ist ein Ausgesandter. Das heißt das Wort wörtlich. Das Wort Missionar, das gibt's nicht in der Bibel. Also Mission gibt's in der Bibel, natürlich, aber das Wort Missionar, das entsteht erst im Mittelalter. unter ganz traurigen Umständen. Missionare sind die, die mit den portugiesischen und spanischen Schlechterschiffen mit nach Südamerika ziehen und das, was übrig bleibt, von den blutigen Kriegen dann noch zum Christentum zwingen. Da kommt das Wort das erste Mal vor, das sind Missionare. Deshalb mag ich den Ausdruck nicht so. Ich spreche lieber gerne im biblischen Sinn von Aposteln. Also wir haben diese Leute dort, wir haben Propheten, wir haben Lehrer und dann haben wir mit Saulus und Barnabas zwei Apostel, also zwei Ausgesandte. Ich weiß, dass das Wort Apostel heute ganz viele Bedeutungen hat, etwa bei unserer Nachbarkirche da drüben gleich um die Ecke bei der Neuapostolischen Kirche, da hat es nochmal eine andere Bedeutung. Aber jetzt rein biblischer Sprachgebrauch ist, eine Gemeinde sendet jemand aus, da wird dasselbe Wort verwendet, von Apostel zum Apostel machen. Jetzt machen wir drei Punkte, ganz kurz. Wir haben die Ausgangssituation, das ist Vers 1. Das beschreibt eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Und eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes hat Propheten und Lehrer. Da kommt jetzt mir meine Nase in die Quere, weil an der packe ich mich. Wie ist das bei uns, frage ich mich da. Wir haben letztes Mal auch schon mal das Wort Lehrer gehabt. Aber da steht also in Matthäus 26, da steht ein anderes Wort. In Matthäus 26, da steht der Lehrer Anleiter, also der sagt, hier geht's lang. In Apostelgeschichte 13, Vers 1, da steht ein anderer Lehrer, das ist der Lehrer Erklärer, also der, der etwas auslegt. Propheten und Lehrer sind beide Menschen, die das Wort Gottes sprechen. Die Propheten sprechen das, jetzt habe ich hier einen Tippfehler, die Lehrer, jetzt muss ich kurz haken, also die Propheten sprechen das direkt offenbarte Wort Gottes, was Gott ihnen jetzt zeigt und dann sprechen sie das aus, ähnlich wie die Propheten im Alten Testament das Wort des Herrn geschah zu Amos, zu Jeremia und so weiter. Die Lehrer, das sind die, die das in der Bibel schon offenbarte Wort Gottes sprechen. Zu beides ist wichtig, das, was Gott direkt sagt und das, was Gott durch die Bibel sagt. Und in einer Gemeinde nach dem Herzen Gottes hat es beides. Da hat es Propheten und Lehrer. In unserer Kirchentradition, und da meine ich jetzt den Protestantismus ganz allgemein, da gehören wir ja auch dazu, da sind wir so aufgestellt, dass wir praktisch nur Lehrer haben. Also die arbeiten auch unter der Leitung des Heiligen Geistes, wenn sie sich gründlich vorbereiten auf eine Exegese, auf eine Predigt, ja. Aber die legen unter der Leitung des Heiligen Geistes das Wort Gottes aus, das bereits offenbart ist in der Bibel nämlich. Und das ist wichtig und richtig. Was mir Bauchweh macht, ist die Einseitigkeit, die wir haben. Es fehlen uns weitgehend die Menschen, die auch unter der Leitung des Heiligen Geistes das Wort aussprechen, das wir nicht in der Bibel finden. In den 50er, 60er Jahre, also alt bin ich schon, 60er Jahre weiß ich das noch gut, da gab es so einen christlichen Schlager. Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort. Das stimmt doch einfach nicht. Soll ich mich impfen lassen gegen Corona oder nicht? Soll ich nach Japan oder in die Türkei als Missionar gehen? Soll ich die oder den heiraten? Das sind alles Fragen und die Bibel gibt dazu keine Antwort. Das stimmt einfach nicht. Also das ist so eine Fokussierung, nur die Bibel. Die Bibel ja, aber nicht nur die Bibel. Auch die Frage, um die es jetzt ja gerade geht, wer soll unser Gemeindeleiter werden, die steht in der Bibel nicht drin. Da stehen nämlich keine Namen von potenziellen Gemeindeleiter drin. Kann ja auch gar nicht sein. Also braucht es für diese spezielle Frage tatsächlich nicht nur Lehrer, sondern auch Propheten. Die Lehrer braucht es, die sagen uns, wie sieht ein Gemeindeleiter aus, was wird da an Erwartungen an den gestellt, und die Propheten sagen dann, der ist es. So einfach eigentlich. Wir wollen die Frage mal noch viel persönlicher stellen. Wie setzt Gott bei uns eine Gemeindeleitung ein? Und die erste Antwort ist eine sehr unbequeme Antwort, die schmerzt mich, und ich möchte diesen Schmerz mit euch teilen. Um das zu erleben, müssen wir eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes sein. So wie die Gemeinde in Antiochien. Wir brauchen neben Lehrern, die haben wir jeden Sonntag hier, auch Propheten. Der erste Schritt ist jetzt nicht, dass man sagt, du bist ein Prophet und fertig, sondern dass wir dafür beten. Wer darf in unserer Gemeinde dieses Wort sprechen, das wir in kritischen Situationen brauchen? Und dann wird es Gott uns auch zeigen. Das ist eine ganz praktische Frage, die könnt ihr mit in die Sommerpause nehmen. Erster Punkt, das ist die Voraussetzung. Zweiter Punkt in Vers 2 dann, der Akt selber. Jetzt kommt dieser spannende Moment, der Heilige Geist redet. Als sie aber dem Herrn dienten, eigentlich gottesdienstlich dienten, steht da im Grundtext, also die haben Anbetung gemacht, ja. Und als sie fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie, in Klammer, bereits berufen habe. Also der entscheidende Akt bei der Einsetzung von Menschen in besondere Ämter, hier ist es der Apostel, woanders ist es der Gemeindeleiter, da ist der entscheidende Akt, dass der Heilige Geist redet. Wir brauchen dieses göttliche Handeln gerade bei der Einsetzung von Gemeindeleitungen. Was können wir dazu tun? Hier steht ganz schlicht, dem Herrn gottesdienstlich dienen, ich erkläre gleich wie, und fasten. Also gottesdienstlich dienen, das ist Gebet, Anbetung, Singen ganz ausdrücklich. Und das eben mit Fasten. Fasten heißt, ist weniger eine Sache von Nahrungsmittel plus minus, sondern ist eine Frage von Ernsthaftigkeit. Ja, das Nicht-Essen drückt es dann sehr deutlich aus, deshalb ist es auch sehr gut. Das drückt Umkehr und Ernsthaftigkeit aus. Wir hatten hier mal eine große Predigt zum Daniel, wie der fastet und betet und Asche aufs Haupt streut. Und da sieht man seine Ernsthaftigkeit, mit der er betet. Ich denke, es ist ziemlich plüsch, da jetzt zu diskutieren, ja, müssen wir jetzt auch noch fasten zum Beten? Die Frage, an der wir stehen, ist ja eine ganz andere. Kommen wir wieder ins Beten rein? Denn das Beten mit dieser Ernsthaftigkeit, das da wartet, bis der Heilige Geist spricht, das ist ja in 3 Minuten vom Gottesdienst oder vor der Predigt nicht abgedeckt. Gell, also Beten ist das Atemholen der Seele, und was wir machen, ist das Schnappen vom Fisch, der aus dem Aquarium gehüpft ist. Gerade noch so, ne? Also es geht auch darum, dass wir bußfertig vor Gott liegen, eben wie der Daniel. Wir könnten es mal versuchen, mit Hinknien zu beten. Ich kenne das noch, dass man hinkniet zum Beten. Körpersprache macht unglaublich viel. Dass wir auch nicht beten so lang, wie das jetzt festgelegt ist. Schon gar nicht plus 3 Minuten, sondern so lang, bis es im Heiligen Geist gefällt zu reden. und zu antworten. Und was macht man bis dahin? Beten und schweigen und harren ist das biblische Wort dafür. Warten, voller Anspannung, bis der Heilige Geist redet. Ich habe das persönlich schon des Öfteren erlebt. Das braucht ganz schön Puste, Ausdauer. Bisweilen im Rahmen von Gemeinde habe ich es leider noch nie erlebt. Das wäre eine Entwicklungsrichtung für unsere Gemeinde. Wir brauchen nicht diskutieren, wie setzt Gott biblisch, wie setzt Gott Leiterschaft ein. Wir müssen darüber diskutieren. Wie werden wir eine Gemeinde, die so betet wie die in Apostelgeschichte 13? Und wenn wir jetzt noch anschauen, was der Heilige Geist der ganzen Gemeinde sagte, dann sehen wir, dass der Heilige Geist dieselbe Botschaft dem Paulus, in Klammer Saulus, und dem Barnabas vorher schon persönlich gegeben hatte. Er hatte sie bereits berufen, sie warteten, jetzt haben wir wieder das Warten, das Harren, bis auch ein klares Wort durch die Gemeinde kommt. Im Gemeindesetting soll der Heilige Geist sprechen, nicht nur zu mir selber persönlich. Das ist ganz wichtig, dass der zu mir spricht. Davon leben wir. Wir leben vom Wort Gottes, dass er zu uns spricht. Aber als Gemeinde leben wir dadurch, dass der Geist Gottes zur Gemeinde spricht. Und darauf warten die beiden jetzt und warten, wird Gott das, wann wird Gott das bestätigen? Und wir werden in die Ämter eingesetzt werden. Und es geht nicht nach Fahrplan, so wie wir das bei unseren Wahlen gern hätten, sondern das geschieht durch demütiges Warten auf das Reden des Heiligen Geistes. Bitte nie vergessen, der ist Gott und wir warten. Wir sind nur die Menschen. Der richtige Weg für uns als Gemeinde wäre eine Fastenklausur. Das kriegen wir nicht hin, ganz praktisch. Aber was können wir machen? Früher wurde das noch hier sehr betont. Ich war sehr beeindruckt, wie ich vor, was weiß ich, über 30 Jahre das erste Mal in die Gemeinde kam. Da waren auch Wahlen und da wurde das sehr betont, dass jeder für sich persönlich in aller Ernsthaftigkeit vor Gott fragt, wer, für wen soll ich nachher abstimmen, vielleicht auch unter Fasten. Und dann kommt man zusammen und jeder ist von Gott selber instruiert, dann so oder so zu wählen. Das ist aber eine Behelfsstruktur. Eigentlich sollte das im Rahmen passieren, wo wir alle zusammen sind. Also keine demokratische Wahl, bitte. Bei der jeder sagt, dass er halt gern sagen möchte, man alles zusammenträgt und dann sagt man, das war jetzt der Heilige Geist. Also das, dass jeder für sich selber überlegt und ins Gebet und ins Fasten geht, halte ich für schwieriger. Aber manchmal bleibt nur dieser eine Weg. Meine Empfehlung ist tatsächlich die Fastenklausur. Da ist noch ein Grund. Fasten hat auch was mit Buße tun zu tun, mit Sünden bekennen. Und es ist tatsächlich so im Neuen Testament, dass das Gebet dann als ernstlich angesehen wird, wenn wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen. Da geht es im Jakobusbrief, geht es um eine andere Sache von Beten, da geht es um Gebet um Krankenheilung. Das Gebet der Heiligen oder Frommen oder Gerechten, ich kann es nicht auswendig zitieren, wiegt vor Gott viel, wenn es ernstlich gebetet wird. Und dazu gehört eben auch, bekennt einander eure Sünden. Der nächste Punkt in unserem Fahrplan ist, wir müssen als Gemeinschaft zusammenwachsen. Ich würde mal so sagen, es gibt auch einen Haufen Sachen, die in der Gemeinschaft zwischen uns stehen. Die müssen weg, damit wir zusammenwachsen. Und das kann nicht jeder in seinem eigenen Stübchen mit Gott ausmachen. Das sprechen wir miteinander aus. Und dann weinen wir auch mal zusammen und dann beten wir zusammen in einer viel größeren Ernsthaftigkeit. Das ist der Akt. Und drittens, jetzt kommt der Gehorsam, das ist der dritte Punkt, das ist die Beauftragung zum Dienst. Vers 3, da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Es geht weiter mit Fasten und Beten. Und dann handelt die Gemeinde an ihren Aposteln oder Missionaren, wie wir heute sagen, und ich schließe hier ein, auch an ihren Leitern und legt ihnen im Auftrag und in der Vollmacht die Hände auf. Jetzt, nachdem der Heilige Geist gesprochen hat, jetzt ist es Gott, der die einsetzt. Und wenn dann Leute aus der Gemeinde denen die Hände auflegen, tun sie es in Gottes Vollmacht. Und dann lassen sie die beiden ziehen, das heißt, die so Eingesetzten dürfen ihre Arbeit machen und da grätscht jetzt auch keiner dazwischen. Die machen jetzt ihr Ding, nicht ihr Ding, sondern Gottes Ding. Das ist auch ganz wichtig. Und bei den Leitern ist es ihre Aufgabe, dass sie leiten. Jetzt kommt wieder so ein rotes Alarmlicht. Kann man eine Leitung einfach machen lassen? Oder passiert dann auch das eine oder andere Dumme? Theoretisch kann man sie schon machen lassen, praktisch aber nicht. Da passiert nämlich das eine oder andere Dumme und manchmal auch ganz Dumme. Es ist oft so, dass Gemeindeleitungen aus dem Ruder laufen und dass dann sehr viel Unterdrückung und Machtmissbrauch geschieht. Und ich kann von beidem als Opfer und als Täter aus Erfahrung mein Liedchen singen. Was machen wir, dass wir das möglichst unter Kontrolle halten? Wir können das nicht komplett unterdrücken. Erstens, das habe ich ja versprochen, das sage ich zum Schluss, eine Kirche muss zuerst darauf achten, dass sie für eine gute Kenntnis der Bibel sorgt. Es stehen nämlich beide Leiter und Gemeindeglieder unter dem Wort Gottes, unter Gott. Das ist wichtig für ein geistliches Urteilsvermögen. Ihr könnt nicht ahnen, wie wertvoll das für mich ist, wenn nach der Predigt jemand aufsteht und sagt, ja, aber bei mir steht es so und das hast du falsch gesagt. Ja, super, so muss es sein. Geistliches Urteilsvermögen ist so wichtig, dass das alle haben. Also gute biblische Lehre. Und auch ganz ehrlich, wir kriegen das im Sonntagmorgen-Gottesdienst nicht auf die Reihe. Da braucht's mehr. Wir hatten am Freitag ja unsere Mitarbeitersitzung hier und das war ein Punkt, den wir sehr breit diskutiert haben. Wie kommen wir an dieses Mehr? Ihr braucht mehr biblische Unterweisung. Nicht, weil ich es mit die Weisheit mit Löffel gefressen hätte, sondern weil wir es alle brauchen, damit keine Fehler passieren. Zweiter Punkt. Dieses Bibelwissen allein reicht nicht. Es muss jetzt auch der Wunsch dazu kommen, dass man dem Willen Gottes folgt, auch gegenüber, auch entgegen persönlicher Vorlieben. Wie sind das, wenn immer bloß einer die Bibel auslegt? Der legt sie so aus, wie er sie auslegen will, gell? Da muss man auch davor schützen, das Auslegen der Bibel, das Studieren der Bibel, das Anwenden vor allem der Bibel. Das ist gemeinsame Aufgabe aller Gläubigen. Was wir hier haben, ist weitgehend nur Einbahnstraße. Das ist gefährlich. Die ganze Gemeinde muss auslegende Gemeinde sein. Die Gemeinde ist eine Auslegungsgemeinschaft. Dann haben wir noch wechselnde Prediger. Das haut nicht hin. Wir brauchen als gesunde Gemeinde ein gemeinsames Bibelstudieren. Ich denke nicht, dass wir alle zusammenkommen können, so wie wir jetzt da sitzen, einmal in der Woche. Das glaube ich nicht. Aber dass man mit der einen oder anderen Gruppe ist. Und da muss es um Bibel gehen, um gemeinsames Lesen und Studieren und Auslegen und Beten. Das sind schon schwer verdauliche Sachen, aber ihr habt da jetzt 6 Wochen Zeit zum Verdauen, gell? Also, jetzt okay. Der dritte Punkt, wir müssen als Gemeinde darauf achten, dass es keine Machtmonopole gibt. Das heißt, dass einer alle Macht in der Hand hat oder eine kleine Gruppe. Es muss welche geben, die Macht haben, sonst können sie nicht leiten. Und diese Macht geben wir ihnen auch in der Vollmacht durch Gebet. Aber das muss eingebunden sein in die ganze Gemeinde. Wie machen wir das? Wir wählen nicht eine Leitungsperson, sondern viele. Wir setzen ein, auch nicht eine Sorte von Leuten, sondern verschiedene Typen, verschiedene Menschen mit verschiedenen Gaben, die sich ergänzen. Zur Vermeidung von Alleinherrschaft wird Verantwortung gemeinsam getragen. Einer allein kann keine Entscheidung treffen. Viertens, eine Gemeindeleitung wird auf Zeit gewählt, dass, wenn es schief geht, dass man auch eine Reißleine ziehen kann. Eine Exit-Strategy heißt es heute. Und viertens muss eine Gemeinde so aufgestellt sein, dass die Gemeinde die Freiheit hat und die Möglichkeit, zur Verantwortung zu ziehen und Rechenschaft einzufordern. Es muss transparent sein, wer in der Gemeinde für was zuständig ist und wen ich fragen kann. Also, jetzt habt ihr zu verdauen über die Sommerpause. Ich schlage vor, wir bearbeiten diese vier Punkte in einer Gemeindesitzung im Herbst. Und da bringen wir auch ein bisschen Zeit dafür mit. Ich schlage auch vor, dass wir das in Zukunft im Mitarbeiterkreis eigentlich jedes Mal besprechen, diese Punkte, und dann auch da mit der Zeit eine gemeinsame Richtung finden.